HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Es gibt immer mehr Windräder in Deutschland und das gilt auch für Hessen. Denn die Windkraft muss eine Schlüsselrolle spielen bei der Energiewende. Das hat sich die Bundesregierung auf die Fahnen geschrieben. Und so versprach Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang Februar, dass in Deutschland bis zum Jahr 2030 nun täglich 4 bis 5 Windräder gebaut werden sollen. Ein ambitioniertes Ziel. Im letzten Jahr wurden nach den Daten der Windenergiebranche im Schnitt etwa 1,5 Windkraftanlagen pro Tag aufgestellt. Kollegin Judith Kösters hat sich die Zahlen für Hessen einmal genauer angeschaut. Hören Sie ihr Gespräch darüber mit Simone von der Forst.
Ich habe mal versucht, die 4 bis 5 Windräder umzurechnen auf Hessen. Dann kommt man auf, wir in Hessen müssten, um unseren Beitrag zu leisten, alle 4 Tage ein neues Windrad aufstellen. Wir haben im ersten Halbjahr 2023 19 neue Windkraftanlagen in Hessen bereits bekommen. In 180 Tagen, da landet man eher so bei alle 10 Tage ein neues Windrad. Und wir müssten alle 4 Tage, da sind wir also noch nicht bei dem Ausbautempo, was es bräuchte.
Wie viel steht denn hier in Hessen schon und wo?
Wir haben 1.162 Windräder in Hessen stehen, Stand heute, Zahlen vom Bundesverband Windenergie. Damit ist Hessen, wenn man das pro Fläche rechnet, eher im hinteren Feld im Bundesvergleich. Nur Bayern und Baden-Württemberg stehen pro Fläche gerechnet noch viel schlechter da, der Norden weit, weit vorne.
Gibt es denn noch viele Flächen und Orte, wo neue Windparks entstehen könnten bei uns?
Also was die Vorrangflächen, die sogenannten, für Wind ausgeht, da ist Hessen eigentlich ganz gut dabei. Also Ziel ist ja von der Bundesregierung ausgegeben, 2% der Fläche deutschlandweit soll für Windkraftanlagen sozusagen bereitgestellt werden. Und da muss jedes Land jetzt seine Flächen melden. Da hat Hessen nach eigenen Angaben es schon geschafft und ist bei 2%. Der Bundesverband Windenergie spricht von 1,8%. Also zumindest wären wir dann nahe dran. Und die Unterschiede sind allerdings in der Umsetzung groß zwischen Nord-, Mittel- und Südhessen. Also da gibt es offenbar besonders in Südhessen besonders lange Genehmigungsverfahren, besonders viele Klagen gegen Anlagen. Das ist auffällig.
Was behindert denn den Ausbau konkret? Ist das vor allem Streit mit Anwohnern oder Naturschützern?
Es ist einerseits einfach die Genehmigungsverfahren durch die Behörden, einfach die Zahl an Aktenordnern, die da gefüllt werden muss. Dann sind es auch so vermeintlich banale Probleme wie den Transport von Windrädern. Also wenn die angeliefert werden, die Anlagen, das braucht einfach Schwertransporte, die brauchen auch wieder Genehmigungen. Auch das zieht einfach so Sachen in die Länge. Und dann natürlich sind es auch Bürgerinitiativen, die klagen oder auch Gemeinden selbst, die klagen gegen Windkraftanlagen. All das spielt da zusammen. Im Reinhardswald zum Beispiel gibt es da gerade Beschwerden und Probleme. Zum Beispiel hier am Taunuskamm, also wenn man von Wiesbaden Richtung Taunus guckt, da sind es oft die Gemeinden, die das auch nicht wollen, hat mir zumindest auch nochmal Gabriele Terhorst vom BUND Hessen vorhin erklärt, die sagt, es funktioniert dann, wenn man die Kommunen gut beteiligt, auch finanziell, das zeigen auch Studien übrigens. Wenn die merken, wir haben selbst was davon, unsere Bürger und wir als Kommune selbst, dann ist eigentlich der Wille größer, da mitzumachen. Und das, sagt Gabriele Terhorst vom BUND, hat sich in Nordhessen und in Mittelhessen, im eher ländlichen Raum, mehr rumgesprochen, offenbar bei den Kommunen, als in den Speckgürteln von Frankfurt und Wiesbaden.
Immer mehr Windräder auch in Hessen, aber es könnten noch mehr sein nach den Zielen der Bundesregierung. Judith Kösters hat informiert. 20.000 E-Mails liegen unbeantwortet auf den Computern der Frankfurter Ausländerbehörde. Um der Flut von Anträgen und Anfragen Herr zu werden, hat die Ausländerbehörde vor gut 3 Wochen ein Online-Portal eingerichtet. Damit soll es sowohl für Antragsteller als auch für die Mitarbeiter einfacher werden und besser. Doch es gibt bereits Kritik von Migrationsrechtlern. Frankfurt-Reporter Frank Angermund hat sich mit dem Thema beschäftigt. Was bemängeln die Anwälte ganz genau?
Sie bemängeln in einem offenen Brief, dass das Portal keine Serviceverbesserung sei, sondern, Zitat, ein Kontaktvermeidungsmechanismus. Gemeint ist damit, sollte der Antragsteller nicht sämtliche Pflichtfelder ausfüllen können, kommt kein Kontakt mit der Ausländerbehörde zustande. Außerdem, so die Anwälte, seien viel zu viele unnötige Angaben gefordert. Und die Folge? Es drohe vielen Migranten der Verlust von Aufenthaltstiteln, Arbeitsplätzen, Wohnungen. Auch weil fehlende Unterlagen nicht über das Portal nachgereicht werden könnten. Stattdessen müsse der ganze Antrag nochmal neu hochgeladen werden. Und die Anwälte fordern von der Stadt Frankfurt, das Online-Kontaktportal zu überarbeiten.
Und wie reagiert die Ausländerbehörde auf diese Kritik?
Sie entgegnet, dass bereits 4000 Anträge in 3 Wochen eingegangen seien, dass die Resonanz überwiegend positiv sei, dass Anträge durch das Online-Portal teils auch schneller abgewickelt werden könnten. Das Portal sei zudem von Experten erstellt worden und werde immer weiter verbessert, zum Beispiel beim Thema Sprachen. Und sollte es Fragen geben, gäbe es nach wie vor eine Hotline. Die Ausländerbehörde räumt aber auch ein, dass es in der Übergangszeit tatsächlich ratsam wäre, unvollständige Anträge neu hochzuladen.
Zur Situation in der Ausländerbehörde in Frankfurt. Frank Angermund hat uns Antworten gegeben. Ein defektes Fernwärmenetz sorgt im Wetzlarer Westend seit einem Jahr für Chaos. Kalte Duschen, kalte Heizungen und verzweifelte Anwohner. Verantwortlich für diese Misere die private Energiegesellschaft EAB. Die betreibt noch 2 weitere Fernwärmenetze in der Region, ein weiteres in Wetzlar und eines in Alsfeld. Auch hier seit Monaten dasselbe Bild. Die Wärmeversorgung ist ausgefallen und der Anbieter lässt die Kunden im Stich. Alexander Gottschalk berichtet.
Wir sind im Wetzlarer Westend im Haus von Michael Becker. Heute ist es dort warm, aber das liegt einzig und allein an den sommerlichen Außentemperaturen. Die Leitungen in seinem Haus sind weiterhin kalt und das seit einem ganzen Jahr. Für Becker und seine Nachbarn war das vor allem im vergangenen Winter ein Riesenproblem.
Also ich persönlich habe noch Glück gehabt. Wir haben mit Schornstein gebaut, allerdings da wir eine Fußbodenheizung hatten, nicht das Bedürfnis gehabt, einen Ofen zu kaufen. Den haben wir aber jetzt uns besorgt und zumindest ein Teil der Räume war dadurch warm.
Becker ist Kunde der Energiegesellschaft EAB. Seit Jahren steht die Firma in der Kritik. Immer wieder fiel die Heizung aus, Abrechnungen waren fehlerhaft. Am 18. Juli 2022 dann der Super-GAU. Die Fernwärmeversorgung im Wetzlarer Westend fiel komplett aus. Bis heute ist sie defekt. 70 Anwohner sind hier betroffen.
Das kann man sich natürlich im Vorhinein nicht vorstellen und planen kann man dafür auch nicht. Das heißt, ganz Westend war angewiesen auf Alternativen oder Ersatzmöglichkeiten, die zum Glück auch von der Stadt geliefert wurden.
Die Stadt Wetzlar sprang ein, wo die EAB versagte. Sie verteilte im Westend mobile Heizgeräte, dann organisierte sie Reparaturarbeiten. Warm duschen konnten die Anwohner im Schwimmbad oder im Fitnessstudio. Hilfe von der EAB, Fehlanzeige. Seit Oktober sind die Firmenchefs, ein Ehepaar aus Baden-Württemberg, quasi abgetaucht. Das Fernwärmenetz im Wetzlarer Westend haben sie in katastrophalem Zustand zurückgelassen, sagt der Wetzlarer Stadtrat Norbert Kortlücke.
Weil wir so viele Leckagen gefunden haben, im Westend halt hauptsächlich in den Rohren, die erst 15 Jahre alt gewesen sind, weil kein ionisches Wasser eingeführt worden ist, sondern Trinkwasser eingeführt worden ist. Das hat die Rohre viel schneller verschlissen und deswegen müssen wir jetzt auch weiterhin noch weitere Leckagesuchen machen.
Inzwischen wurde der EAB der Gashahn abgedreht, weil sie ihre Rechnung nicht mehr gezahlt hat. Viele der betroffenen Kunden haben sich deshalb eigenständig Heizalternativen organisiert, zum Beispiel Wärmepumpen. Seit einer Woche läuft jetzt ein Insolvenzverfahren gegen die EAB. Für die verbliebenen 120 Kunden heißt das, sie kommen endlich raus aus ihren Verträgen. Die Firma selbst muss alles zu Geld machen, was sie noch besitzt. Die Stadt Wetzlar sieht darin eine Chance. Sie will über einen städtischen Energieversorger die alten EAB-Netze kaufen, ertüchtigen und dann selbst damit Wärme liefern.
Natürlich ist der Plan so, dass wir für den Winter 23/24 für beide Betriebsstätten Spielburg und Westend eine Notversorgung aufgebaut haben. Dann werden wir uns um die Neuverträge kümmern, damit wir auch die Wärme als Lieferant an die Kunden bringen. Und natürlich werden wir unsere Forderungen, die wir noch gegenüber der EAB haben, den Insolvenzverwalter benennen. Das wird auf jeden Fall passieren.
Für Oktober ist die erste Gläubigerversammlung gegen die insolvente EAB geplant. Nach dann über einem Jahr Leidenszeit ist Michael Beckers größte Hoffnung,
dass wir nicht in einen zweiten kalten Winter marschieren. Das wäre natürlich suboptimal, um es gelinde zu sagen.
Sagt Michael Becker. Ein Kunde der insolventen Energiegesellschaft EAB im Beitrag von Alexander Gottschalk über den Energieversorger in Wetzlar. Ende der Woche geht das Parlament in die Sommerpause, normalerweise Zeit für Urlaub und Erholung. Wie sieht das im Landtagswahljahr bei Spitzenpolitikern aus? Werden die Ferien auch schon für den Wahlkampf genutzt? Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke hat bei den drei Spitzenkandidaten im Rennen um das Ministerpräsidentenamt einmal nachgefragt.
Wer geglaubt hat, dass Boris Rhein, Nancy Faeser und Tarek Al-Wazir ganz gechillt am Strand liegen, der irrt sich. In knapp 3 Monaten ist Landtagswahl und da gibt es einiges zu tun. Schließlich will jeder von ihnen gerne Ministerpräsident bzw. Ministerpräsidentin werden. Da heißt es fleißig sein, Füße hochlegen kann man ja später schließlich immer noch. In einem Wahlkampfjahr heißt es im Sommer eher Füße plattlaufen.
Vom Norden in den Süden, vom Osten in den Westen. Ich werde sehr viel Kontakt haben und Gespräche führen mit Bürgerinnen und Bürgern. Ich werde bei Vereinen sein. Ich werde bei den Institutionen in unserem Land sein und natürlich auch bei der hessischen Wirtschaft. Und darauf freue ich mich sehr.
Der Terminkalender von Boris Rhein, CDU, ist prall gefüllt mit Besuchen bei Rheinmetall in Kassel, dem Bundeswehrstandort in Fritzlar, die Eröffnung des Viehmarkts in Bad Arolsen, um nur einige Beispiele zu nennen. Für Urlaub bleibt ihm da keine Zeit.
Ich bleib zu Hause.
Nein, in diesem Sommer wird es für mich keinen Urlaub geben. Und ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendein Spitzenkandidat vor einer so ausschlaggebenden und wirklich wichtigen Wahl in den Sommerurlaub geht.
Wenn das mal nicht die falsche Taktik vom amtierenden Ministerpräsidenten ist. Die Konkurrenz jedenfalls hält es da etwas anders. Nancy Faeser von der SPD.
Ich fahre mit meiner Familie tatsächlich noch mal ein paar Tage nach Südfrankreich zum Erholen, aber diesmal kürzer als sonst.
Danach heißt es aber auch für die Bundesinnenministerin Termine, Termine, Termine.
Ja, Wahlkampftour natürlich. Die Sommerzeit ist natürlich dafür besonders geeignet. Es gibt viele Feste, wo man viele Bürgerinnen und Bürger treffen kann.
Ich mag Leute. Ohne wäre ich nicht hier.
Insofern werde ich die Sommerzeit natürlich für Wahlkampf nutzen, aber sicherlich auch, um zu arbeiten.
Im August und September geht es für Nancy Faeser also zu einigen Festen, aber auch sie wird hessische Unternehmen besuchen und natürlich auch die eine oder andere Wahlkampfveranstaltung in Hessen haben. Sommerpause im Hessischen Landtag heißt übrigens auch nicht, dass hier in Wiesbaden gar nichts passiert, sondern lediglich, dass es keine Plenarsitzungen gibt. Deshalb spricht man hier auch eher von sitzungsfreier Zeit. In dieser Zeit ist Tarek Al-Wazir von den Grünen auch unterwegs zu seiner Sommertour quer durch Hessen.
Es ist immer gut, wenn man die Zeit nutzt, in der es keine Sitzungen im Landtag gibt, um sich mal vor Ort zu informieren, um mal nicht nur Akten zu lesen, sondern auch zu gucken, was hinter den Akten steckt.
Vorher heißt es aber auch für ihn erst einmal ab in den Urlaub. Für ihn und seine Familie geht es nicht ganz 2 Wochen nach Italien an den Gardasee.
Ich bin natürlich erreichbar, es gibt Handys, es gibt Videokonferenzen und Ähnliches. Aber ich glaube, wenn man so auf dem letzten Zahnfleisch schon in den beginnenden Wahlkampf geht, dann wird das auch nicht gut. Also ein bisschen Pause muss sein, um den Kopf freizukriegen.
Boris Rhein arbeitet den Sommer also durch, während Nancy Faeser und Tarek Al-Wazir Urlaub machen, wenn auch kürzer als sonst. Es wird sich zeigen, wer von den dreien dann am Ende auf dem Zahnfleisch geht und wer noch Reserven für den hessischen Wahlkampf hat.
Sommerferien oder Wahlkampf oder beides. Was machen die Spitzenpolitiker in Hessen in den Ferien? Ariane Focke hat uns informiert und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr aus Hessen gibt's immer auch auf hessenschau.de.